Ich möchte ganz herzlich Danke sagen, dass ihr mich eingeladen habt zu eurem Gemeindewochenende. Ich bin speziell eingeladen worden dafür. Das ist eine große Ehre und ich war sehr gerne bei euch oder bin sehr gerne bei euch und habe das richtig genossen, die Zeit mit euch, viele wunderbare Menschen kennenzulernen. Das war für mich richtig etwas Besonderes, richtig schön. Viele begabte Menschen kennenzulernen, die auch, wo das zum Ausdruck kommt, auch in der Potenzialanalyse, dass man das auch aufschreiben kann. Aber ihr braucht es gar nicht aufschreiben, das fällt auch so auf, das merkt man einfach, was ihr mitbringt, was ihr an Begabung mitbringt, musikalische Begabung oder auch etwas zu vermitteln. Und wir haben über viele Dinge gesprochen, die gut und wichtig sind, auch für die Gemeinde. Und ich finde das sehr wunderbar, wie ihr das macht. Danke für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier und habe schon angedroht, ich komme nochmal wieder. Entweder mit meiner Frau, um euer schönes Gästezimmer oben gemeinsam zu nützen und von hier mal Chemnitz zu entdecken. Oder wir haben dann im Spaß auch gesagt oder mal angedacht, es wäre eigentlich gut, nochmal einen weiteren Termin zu machen, um zu sehen, was ist denn eigentlich rausgekommen? Weil, von dem, worüber wir gesprochen haben. Dass das nicht nur so ist, gut, dass man mal drüber geredet hat, sondern dass man guckt, kommt tatsächlich etwas von dem zustande, kann man in die Richtung gehen, entsteht was Gutes daraus und ich drohe euch schon mal meinen weiteren Besuch an, um nochmal zu gucken, wie das geht. Aber zunächst möchte ich eine Gegeneinladung aussprechen. Ich arbeite ja für die Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden, ist das bekannt? Kürzel AGB, genau. Da denken viele nur an allgemeine Geschäftsbedingungen. Das heißt bei uns nicht ganz so allgemeine Geschäftsbedingungen. Ich würde lieber sehen, dass das steht für aktive Gemeindebewegung. Und ich wünsche mir, dass die Brüdergemeinden eine aktive Gemeindebewegung sind, die ein Licht sind in dieser Welt und eine Ausstrahlung haben in die Umgebung hinein. Und ich habe den Eindruck, das ist bei euch der Fall. Und freue mich, dass ihr diese aktive Gemeindebewegung, die Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden, belebt. Und wir haben hier jedes Jahr in der Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden so ein Jahrestreffen. Das ist die Jahresversammlung, die am 1. April in Leipzig in der Jakobstraße stattfindet. Und dazu wollte ich ganz herzlich einladen. Ich habe Flyer, solche Prospekte dafür, dahin gelegt, auch unter die Krankentafel. Kann man sich gerne mitnehmen, wenn man den Bogen von der Potenzialanalyse mitnimmt. Und möchte ganz herzlich einladen dazu. Das geht um das Thema, was uns gerade im Reformationsjahr besonders erlebt, Sola Scriptura, damit die Botschaft die Welt verändert. Wie kann das weitergehen, dass die Botschaft die Welt verändert? Und darüber möchten wir nachdenken. Am Tag vorher, am Freitag, den 31.03., ist ein Vortreffen zur Jahresversammlung, ein sogenanntes Leitertreffen, wo Leiter, Mitarbeiter aus den verschiedenen Arbeitsbereichen zusammenkommen. Und wir wollen einfach nochmal sehen, was ist aus dem letzten Jahresthema geworden? Das hieß ja, willkommen in der Gemeinde. Und wir haben angeregt dazu, Menschen einzuladen in die Gemeinde und die Türen zu öffnen, Menschen zu integrieren. Und die Frage ist, die spannende Frage, ist das wirklich passiert? Und wir werden viele Beispiele und Zeugnisse hören von Gemeinden, die gute Erfahrungen damit gemacht haben, dass sie ganz bewusst sich geöffnet haben für Menschen, für Außenstehende. Und ihr könnt vielleicht etwas mit dazu beitragen, auch einfach ein Zeugnis zu geben von dem, was Gott bei euch tut. Wer sonst mehr von der Arbeitsgemeinschaft wissen will, da gibt es auch solche Prospekte, liegen draußen aus, was so das ganze Jahr über passiert. Und auch ein spezieller Prospekt für unsere neue Ausstellung. Ihr habt ja im letzten Jahr die Bibelausstellung gehabt und ich habe mich gefreut zu hören, dass das eine gute Erfahrung war, jedenfalls für die meisten von euch, genau. Und wir haben eine weitere Ausstellung speziell jetzt auch für das Lutherjahr, Reformationsjubiläum gemacht, aber nicht nur 500 Jahre Reformation, sondern das Thema heißt 2000 Jahre Christentum, wie das Christentum die Welt verändert hat, was durch Jesus, dass Jesus in die Welt gekommen ist und durch Menschen, die sich an Jesus orientiert haben, die ihm nachgefolgt sind, in die Welt hineingekommen ist, wie das Christentum die Welt verändert hat und noch verändert nach wie vor. Und das geht hier weiter. Und diese Ausstellung ist total spannend und ich habe ein paar Flyer hingelegt, dass man das die auch mitnehmen kann. Übrigens liegen da auch ein paar Exemplare, freie Exemplare, kostenlose Exemplare von der Zeitschrift Die Perspektive, die unser Mitarbeiter Ralf Kemper redigiert und herausgibt. Da sind immer spannende Artikel drin, sehr wertvolle Artikel, gerade auch aktuell zum Zeitgeschehen. Und ich habe einfach ein paar mitgebracht, dass man, wenn man die Zeitschrift mal so mitnehmen will oder kennenlernen will, dass man das gerne tun kann, lade ich euch herzlich dazu ein. Ich mache jetzt noch ein bisschen Fortsetzung von gestern und von vorgestern. Das Thema heißt ja anziehende Gemeinde werden. Wie werden wir eine anziehende Gemeinde oder wie können wir das verbessern, was schon da ist, dass eine Gemeinde anziehend wird? Weil ich habe gemerkt, das Thema ist ja nicht neu für euch, sondern das lebt unter euch. Und ich habe mich sehr gefreut, gestern Abend, nachdem wir die letzte Einheit hatten, dann sind ein paar Leute zu mir gekommen und haben gesagt, ich habe den Eindruck oder wir haben den Eindruck, dass das, worüber wir gesprochen haben, eigentlich längst passiert unter uns. Und dann haben sie von dem missionarischen Kids-Treff erzählt, das 14-tägig in der Gemeinde stattfindet, wo man eben ganz bewusst auch Gäste einlädt, Kinder einlädt, dass es eben missionarisch ist. Und das ist so eine Sache. Wir haben ja über Evangelisation gesprochen, über die Schiene von persönlicher Evangelisation und permanenter Evangelisation, wo sie sagten, das ist eigentlich sowas wie permanente Evangelisation. Alle 14 Tage missionarische Kidsarbeit und dann haben wir auch Höhepunkte, dass wir im Jahr verteilt solche Höhepunkte, Highlights machen mit den Kindern. Und ich habe mich sehr gefreut, das zu hören, weil das ist genau, worum es geht. Und das lebt in eurer Gemeinde. Und ich habe die Mitarbeiter gefragt, ob sie das nicht einfach mal erzählen wollen und mit einbringen können. Und dann haben gesagt, nee, wir sind nicht so die Leute für die Bühne. Aber deswegen sage ich das jetzt mal einfach, um zu sagen, das sind solche Beispiele, wo man sieht, genau das, darum geht es. Da lebt es, dass eine Gemeinde anziehend wird, dass man sich öffnet für Menschen, für Außenstehende. Und heute Morgen in der Predigt möchte ich gerne ein biblisches Beispiel geben für eine anziehende Gemeinde. So steht es jedenfalls im Programm, dass ich ein biblisches Beispiel für eine anziehende Gemeinde geben soll, wo sowas stattfindet. Und ich habe eins gefunden, ein schönes Beispiel aus der Bibel, wo eine Gemeinde Menschen anzieht, wo Menschen dazukommen, wo eine Gemeinde wächst und entsteht und wächst und Ausstrahlung hat. Und das ist eigentlich die Gemeinde geworden, durch die Weltmission auch zustande gekommen ist. Von dort aus ist dann der Apostel Paulus losgezogen mit dem Barnabas und anderen Mitarbeitern zu den Missionsreisen und haben das Evangelium überall in der damaligen bekannten Welt verkündigt, ausgebreitet und sind bis nach Europa gekommen und haben das Evangelium von dort gebracht. Ihr wisst längst, von welcher Gemeinde ich rede, ne? Fängt mit A an. Antiochia. Und der Bibeltext steht in der Apostelgeschichte Kapitel 11. Und ich lese das einfach mal. Da heißt es, die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samaria hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und nach Antiochia. Aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter den Juden bekannt. Doch einige von ihnen, Männer von Zypern und aus der Gegend von Cyrene, wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an die nichtjüdischen Einwohner der Stadt und verkündigten ihnen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihre Botschaft glaubte und sich dem Herrn wandte. Von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem. Und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Als der sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Wurde er richtig froh. Und er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn er hatte einen edlen Charakter und war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn Jesus glaubten, ständig an. Schließlich reiste er nach Tarsus, um Saulus zu suchen, und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und errichteten viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Da kommt der Name her, dass Leute Christen genannt wurden oder dass wir uns Christen nennen. Das Christentum hat hier seinen Anfang genommen. Da wurden die Leute das erste Mal so genannt. Eigentlich war es ein Schimpfname. Und die haben die Christen genannt, weil sie dauernd von Christus geredet haben. Und dann haben sie die so stark mit Christus identifiziert. Und die haben dann gedacht, das ist eigentlich cool, wenn die uns nach unserem Herrn nennen und nennen uns Christen. Und dann haben sie sich selber Christen genannt. Das war der Anfang des Christentums. Das waren so die Anfänge, dass auch das Evangelium so über die Landesgrenzen von Israel hinausgegangen ist. Hat ja angefangen in Jerusalem, da war die Urgemeinde, diese große Gemeinde entstanden. Und dann ist auch im Umland eine Gemeinde entstanden. Aber gar nicht so auf eine schöne Art und Weise, sondern es hat da ein richtiges Problem gegeben. Die Christen wurden verfolgt. Sehr bald wurden Menschen um ihres Glaubens willen verfolgt. Christenverfolgung, gerade in den ersten Jahrhunderten, da wissen wir davon, auch später dann in Rom unter Nero und andere, die Christen verfolgt haben. Und das war eine heftige Sache. Und die Menschen, die Christen dort in Jerusalem, wurden vertrieben. Kennt ihr das jemand, dass man vertrieben wird? Gibt es Menschen, die flüchten mussten unter uns? Manche kennen das noch aus der Kriegszeit, mindestens die Eltern oder Vorfahren, die geflohen sind von irgendwoher. Aber auch heute gibt es viele Menschen, die fliehen müssen und auch auf diesem Weg auch zu uns nach Deutschland kommen als Flüchtlinge. Und das ist eine heftige Sache. Damals hat sie Christen erwischt. Die wurden um ihres Glaubens willen verfolgt und mussten fliehen. Die wurden vertrieben und sind von Jerusalem vertrieben worden in die ganze Umgebung, die da genannt wird. Und deswegen beginnt dieser Bibeltext auch so. Die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus, das war der erste Märtyrer, über ganz Judäa und Samaria verstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter. Und sie kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Also die sind richtig weit weg von zu Hause, richtig weit weg von zu Hause. Und diese Christen, die da durch die Christenverfolgung ganz woanders gelandet sind, fangen dort an, in Antiochia über Jesus zu reden. Und zunächst taten sie das nur, dass sie Juden ansprachen. Sie selber kamen ja aus einem jüdischen Hintergrund und deswegen haben sie ihre Glaubensgenossen angesprochen und haben ihnen erzählt, gesagt, dass Jesus der Messias ist und haben sie ermutigt, das mal in Betracht zu ziehen und an Jesus zum Glauben zu kommen. Und einige sind dann noch weiter gegangen und die haben gesagt, warum nur die Juden? Und haben auch den Nichtjuden das Evangelium weitergesagt. Und dann lesen wir hier, dass viele von ihnen, eine große Zahl von ihnen, zum Glauben gekommen ist an Jesus. Das war ein richtiger, erwecklicher Aufbruch. Da war richtig was los. Das war so spannend, auch für die Leute in der Urgemeinde in Jerusalem, dass sie dann jemand hingeschickt haben, um zu sehen, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Kann es sein, dass auch Nichtjuden jetzt das Evangelium annehmen, Jesus annehmen, an ihn zum Glauben kommen? Und deswegen haben sie gesagt, da muss mal jemand nach dem Rechten gucken und gucken, ob da alles koscher ist. Ja, das ging tatsächlich darum, ist das nach jüdischer Vorstellung koscher, was da passiert? Und dann haben sie von Jerusalem einen Abgesandten hingeschickt, dort nach Antiochia in die Stadt. Und dieser Abgesandte, da haben sie gerade einen richtigen ausgesucht. Das war ein richtig guter Mann dafür. Der wird uns nämlich hier vorgestellt in dem Bibeltext. Und er wird uns vorgestellt mit seinem Spitznamen. Gar nicht mit seinem richtigen Namen, sondern mit seinem Beinamen. Die haben den nur so genannt. Eigentlich ist der Mann Josef, so wie ganz viele Juden damals Josef hießen, die Israeliten damals Josef hießen. oder bis heute, ne, dass ganz viele Josef heißen, besonders in Bayern, und da heißen die Sepp, genau. Also eigentlich ist ja Sepp, das war so sein Name, oder Joses, auch nach einer anderen Aussprache. Aber die haben ihn nicht so genannt, sondern haben ihm einen besonderen Namen gegeben und nannten ihn Barnabas. Und Barnabas bedeutet eigentlich wörtlich übersetzt Sohn des Trostes oder Sohn der Ermutigung. Und so einer war offensichtlich dieser Barnabas. Das war ein Ermutiger. Das war jemand, der Menschen ermutigt, gestärkt hat und sagt, geh weiter, du machst das gut, das ist richtig schön. Und jedenfalls diesen Mann haben sie dort nach Antiochia hingeschickt, dass er dort nach dem Rechten sehen sollte. Und vielleicht wären andere da kritischer gewesen als er, aber dieser Barnabas, der hat richtig eine freundliche Art gehabt, ist da gut auf sie zugegangen. Und wir lesen dann in dem Text, als er dort nach Antiochia kam und die Gnade Gottes sah, der hat Gnade Gottes da erkannt, was da passiert ist, da freute er sich von Herzen und ermutigte alle, mit Herzensumschluss beim Herrn zu verharren, bei Jesus zu bleiben. Hat sie gestärkt im Glauben, dass sie dabei bleiben. Also dieser Barnabas war ein richtiger Ermutiger. Deswegen habe ich mir auch persönlich den Barnabas als Vorbild gewählt. Ich habe mir ein Vorbild aus der Bibel ausgesucht und das Vorbild aus der Bibel ist für mich der Barnabas. Weil ich gesagt, das möchte ich auch gerne sein. Ich möchte so ein Ermutiger sein, auch da, wo ich hinkomme, wenn ich Gemeinden besuche und wenn ich Dienste tue. Ich möchte ermutigen und sagt, macht weiter, geht weiter mit Jesus und Gott hat ein gutes Werk unter euch angefangen und er wird es vollenden bis auf den Tag Christi. Und solche ermutigende Menschen, die liebe ich einfach und deswegen möchte ich gerne einer sein. Nicht alle sind so, ich weiß. Es gibt auch Leute, die immer in erster Linie die kritischen Sachen sehen, das was schwierig ist. Und jemand hat mal gesagt, es gibt Menschen, die schütteln so lange den Kopf, bis sie ein Haar in der Suppe finden. Was ihnen gerade selber vom Kopf gefallen ist, genau. Und so einer war der Barnabas nicht, sondern der war offenherzig, der ist da offenherzig hingekommen und hat einfach gesehen, Gott wirkt hier. Und hier ist etwas Gutes entstanden, eine Gemeinde, eine neue Gemeinde, eine Gemeinde mit Ausstrahlung, eine anziehende Gemeinde, wo andere dazukommen. Und ich freue mich, dass der Barnabas so einen guten Blick hatte dafür, für das, was hier passiert. Und als dieser Ermutiger Barnabas nach Antiochien kam, da war er begeistert. Als er sah, was durch die Gnade Gottes geschah, wurde er glücklich, wurde er froh und machte allen Mut und ermutigte sie, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu sein. Ich habe mich gefragt, was hat der denn dort gesehen? Worüber hat der sich so gefreut? Was hat den so fasziniert, was da in Antiochia passiert? Und ich habe drei Dinge für mich ausfindig gemacht aus dem Text, was der Barnabas offensichtlich da gesehen hat. Das Erste, was ihn begeistert, ist, dass aus Schwierigkeiten so etwas Gutes entstehen kann. Dass aus Schwierigkeiten richtig was Gutes entsteht. Das Zweite, was ihn wahrscheinlich begeistert hat, war, dass die Christen dort, anstatt zu resignieren, und die hätten allen Grund gehabt zu resignieren, evangelisieren. Dass er sieht, meine Güte, die setzen sich dafür ein, dass andere Jesus kennenlernen. Und ich glaube, das wäre sogar ein guter Slogan. Anstatt zu resignieren, evangelisieren. Vielleicht auch für die Gemeinde hier. Es gibt viele Dinge, die nicht so gut laufen. Es ist schwer, heute Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und man kann sagen, es ist ein harter Boden und das bringt sowieso nichts. Das Motto hier ist, anstatt zu resignieren, evangelisieren. Und sie haben einfach die Botschaft bekannt gemacht und Gott hat etwas daraus gemacht. Und das Dritte, was ich da gefunden habe, was ihn begeistert offensichtlich, dass die Gemeinde einfach wächst. Dass viele Menschen dazugekommen sind. Und dreimal wird hier in dem Abschnitt davon gesprochen, dass die Zahl, die Christen waren, zugenommen haben. Vers 21, dass eine große Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubte. Eine große Zahl. Darf man Zahlen nennen? Die sprechen hier von Zahlen, von einer großen Zahl von Menschen, die zum Glauben gekommen sind. oder Vers 24, durch seinen Dienst, Barnabas Dienst, stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Das ging weiter. Die Zahl, die an Jesus glaubten, ist ständig gewachsen. Und Paulus und Barnabas unterrichteten viele Menschen im Glauben. Drei Dinge, die den Barnabas offensichtlich gefreut haben, dass er so froh war dort, dass er nicht nur eine Stippvisite in Antiochia macht, sondern der ist gleich da geblieben. Und hat er gesagt, so eine Gemeinde ist es wert, unterstützt zu werden. Ich bleib gleich hier. Ich stell mich damit rein. Ich helf mit, dass es da gut weitergeht. Und hat sich mit seiner guten Art, seiner seelsorgerlichen, ermutigenden Art da reingestellt und hat eine ganze lange Zeit dort in Antiochia gelebt, bis schließlich der Heilige Geist selber gesagt hat, sendet mir aus Barnabas und Paulus zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe, dass sie dann in die Missionsreisen angefangen haben. Er selber stellt sich voll mit rein. Und sowas ist möglich, dass man sich voll mit reinstellt, dass sich ermutigende Menschen reinstellen und eine Gemeinde unterstützen. Das ist so hilfreich, so wertvoll, wenn es solche Menschen gibt, die sich dazustellen und eine Gemeinde stärken auf diese Art und Weise. Und dann hat er gesehen, was die Gemeinde noch braucht und hat eben nicht nur selber sich an der Stelle engagiert, sondern er hat dann gesehen, die brauchen auch noch was anderes, was ich denen nicht geben kann. Was die Gemeinde jetzt braucht, ist offensichtlich ein Fundament, ein lehrmäßiges Fundament. Die müssen zugerüstet werden, in die Bibel eingeführt werden, Zusammenhänge verstehen. Und es gab niemand, der das dort vermitteln kann. Und da ist dem Barnabas eingefallen, ich kenne einen. Der hat eine wunderbare Art, biblische Zusammenhänge verständlich zu machen, zu erklären. Und da ist ihm der Paulus eingefallen. Der war bis dahin ein völlig unbeschriebenes Blatt. Keiner kannte den richtig. Er hat den kennengelernt, nachdem er da sein Damaskus-Erlebnis hatte, ja, wo der Saulus zum Paulus geworden ist, sagt man, ne? Wo er die Christen verfolgt hat und vor Damaskus dann in einem hellen Licht Jesus begegnet ist und wo er dann zum Glauben gekommen ist. Dann wollte er sich zur Gemeinde in Jerusalem halten und die haben ihm nicht getraut, weil er ja ein Christenverfolger war. Und der Barnabas in seiner netten Art hat sich ihm angenommen und hat ihn dann hineingeführt in die Gemeinde, hat ihn dann nach Jerusalem in die Gemeinde reingeführt und hat ihn kennengelernt. Und er wusste, das ist ein richtig begnadeter Mann, ein richtig guter Lehrer. Und deswegen ist er dann von Antiochia bis nach Tarsus gereist, um diesen Saulus wieder zu suchen, wo der inzwischen abgeblieben ist. Und hat ihn dann mitgebracht nach Antiochia, dass sie dort gemeinsam dienen und gemeinsam die Gemeinde lehren. Und das hat nochmal einen richtigen Schub gegeben, wo sie fundiert wurden in der Botschaft, dass sie eben gesehen haben, dass es richtig, richtig gut weitergeht. Also drei Dinge, die den Barnabas so begeistert haben, dass er dann selber sich schließlich reingestellt hat, den Paulus mit dazu geholt hat und dass es da gut weitergeht. Das Erste, was ich gesagt habe, was ihn begeistert hat, offensichtlich, war, dass aus Schwierigkeiten Gutes entsteht. Das war ja nicht gerade eine ideale Ausgangssituation, dass eine blühende Gemeinde entsteht. Ich habe eben schon gesagt, die Menschen waren geflohen, die waren auf der Flucht und eigentlich hatten die ganz viel Grund, sich einfach nur um sich selbst zu kümmern, dass sie einfach nur selbst irgendwie klarkommen in der neuen Heimat, irgendwie am Leben bleiben und anstatt, dass sie nur einfach nur für sich waren und dass da nichts passiert ist, ist es eben möglich geworden, dass durch diese Menschen eine Gemeinde entstanden ist, die eine enorme Ausstrahlung gehabt hat. Und ich denke, das kann nur Gott. Oder so ist Gott, dass er aus Schwierigkeiten immer wieder Gutes kommen lässt. Und da gibt es viele Beispiele dafür, dass Gott genau das tut, dass er die schwierigen Voraussetzungen nimmt und etwas Gutes daraus macht. Hier nur ein Beispiel dafür. Und das gilt aber, glaube ich, auch für unsere Situationen, da wo wir Schwierigkeiten erleben, dass wir sehen, ja, da kann Gott richtig etwas Gutes draus machen. Und kann sein, dass du im Augenblick richtig in Schwierigkeiten steckst und dass es nicht gut geht. Hier in dem Text ist ein Beispiel, Gott kann aus Schwierigkeiten etwas richtig Gutes machen. Und diese Schwierigkeiten ist nicht das Ende, das ist nicht Endstation, sondern vielleicht der Anfang für etwas ganz Neues, was Gott machen möchte durch dich, durch dein Leben. Auch die Schwierigkeiten in der Gemeinde sind nicht unbedingt so, dass es hier nicht weitergehen kann, sondern Gott kann aus Schwierigkeiten etwas Gutes machen. Er kann Situationen so verändern, dass aus schweren Voraussetzungen etwas richtig Gutes wird. Und das ist etwas, was den Barnabas fasziniert hat, dass Gott das tatsächlich tut, dass Gott aus Schwerem etwas Gutes macht. Und dass er eben sieht, in dieser schwierigen Situation sind diese Menschen dran und geben die Botschaft von Jesus anderen weiter. So nach dem Motto, anstatt zu resignieren, weil sie selber so viel Schwierigkeiten haben, evangelisieren. Und die fangen an, über Jesus zu reden. Und das finde ich schon ganz erstaunlich, dass die Leute in der Situation anderen das Evangelium sagen. Ich hätte wahrscheinlich eher vermutet, dass das so läuft, dass sie sagen, boah, wir müssen jetzt richtig aufpassen. Uns geht's richtig an den Kragen. Und wir sind gerade noch mal eben so mit dem Leben davon gekommen und sind nicht umgebracht worden, sondern wir mussten nur fliehen. Ja? Aber wir müssen jetzt schon richtig vorsichtig sein. Wir müssen jetzt echt die Klappe halten und nicht uns zu weit aus dem Fenster lehnen, sonst geht's uns noch mehr dreckig. Und ich hätte eher vermutet, dass sie sagen, bloß niemand über den Glauben etwas erzählen. Aber offensichtlich war das so, dass sie das gar nicht anders konnten. Das hat so in ihnen gebrannt. Das war so eine Sache, dass sie gar nicht anders konnten, als von dem zu erzählen, was ihr Herz erfüllt hat, und haben angefangen, über Jesus zu reden. Zuerst mit den Juden und dann auch mit den Nichtjuden und haben einfach fröhlich die Botschaft weitergegeben. Ich hätte mich sehr interessiert, wie die das gemacht haben. Schade, dass das nicht so noch weiter beschrieben ist in dem Text. Was haben die denn da gemacht? Wie haben die damals evangelisiert? Vielleicht könnte uns das helfen, auch für unsere Praxis zu sehen, wie können wir denn heute Menschen erreichen? Wie können wir die Botschaft von Jesus weitergeben? Was meint ihr, wie die das gemacht haben? Haben die ein Zelt aufgestellt? Zeltmissionen gemacht? Ich glaube nicht. Die hatten wahrscheinlich auch nicht so die großen Redner. So, die Apostel, die sind in Jerusalem geblieben. Das waren einfache Christen, die da hingekommen sind. Da war kein Petrus dabei oder einer von den großen Aposteln, die vorher das Evangelium öffentlich verkündigt haben. Das waren einfach ganz normale Christen, Menschen wie du und ich. Und die haben wahrscheinlich keine großen Veranstaltungen gemacht. Die haben keine Bibelausstellung gemacht, sicher nicht. Weil die Bibel war damals noch gar nicht aufgeschrieben. Genau. Das ist alles in der Zeit erst entstanden, diese ganzen Sachen. Und haben keine großen Events gemacht oder sowas, wo man sagen müssen, so muss man heute evangelisieren. Also von den drei Ebenen, die wir gestern hatten, ne? Da die Events, die was man machen kann, wie Evangelisationsveranstaltungen, Bibelausstellungen oder coole Veranstaltungen. Das war eine Schiene. Das war sicher nicht. Auch die zweite Schiene, permanente Evangelisation, das geht schon eher. Ich glaube, dass die ständig dran waren. Und das war ihr Programm. Aber die untere Schiene, die persönliche Evangelisation, das war, glaube ich, das, was sie hier gemacht haben. Dass Menschen ganz persönlich andere Menschen mit dem Evangelium bekannt gemacht haben. Auf dieser Ebene muss sich das bewegt haben. Aber wie genau, das wissen wir gar nicht. Von daher wäre das ganz spannend zu hören, aber wir wissen es nicht genau. Aber ich dachte, ich mache das einfach so, ich erzähle euch jetzt mal, wie ich's mache, wie ich's machen würde, wie ich versuche, Menschen anzusprechen. Und ich habe so ein paar Leitsätze im Kopf dafür, die mir helfen, auf Menschen zuzugehen und Menschen anzusprechen, das Evangelium weiterzugeben. Der erste Leitsatz, den ich im Kopf habe, heißt, interessiere dich für andere Menschen. Sonst hast du keine Chance, dass sie sich für dich interessieren und vielleicht sogar für die Botschaft. Und deswegen ist das Erste, was ich einfach versuche zu machen. Ich bin sowieso ein neugieriger Mensch. Und wenn ich irgendjemand kennenlerne, dann interessiert mich das. Wo kommt der her? Was macht der? Was denkt der? Und sowas. Und deswegen interessiere ich mich für Menschen. Und ich glaube, für Evangelisation ist das eine wichtige Sache, dass man einfach sich anfängt, für Menschen zu interessieren. Ihnen Fragen stellt, ins Gespräch kommt mit ihnen. Und auch wenn wir noch kein Wort über den Glauben geredet haben und noch kein Wort über Jesus geredet haben, sind wir bereits in einem Prozess, wo man, in dem man mit anderen einsteigt, dass man ihnen die Botschaft von Jesus weitergeben kann. Wir evangelisieren bereits. Genau. Zweite Leitsatz, zweite Sache, die ich dann versuche, ich versuche einfach Leute kennenzulernen, versuche mich für sie zu interessieren, was sie machen. Die zweite Sache ist dann, dass ich versuche rauszukriegen, was glauben die denn eigentlich? Ich interessiere mich dafür, was Menschen glauben. Und meine Überzeugung ist, alle Menschen glauben. Alle Menschen glauben irgendetwas. Das ist ja total spannend, was wir auch in der Ausstellung Weltreligion ständig vorführen. Überall auf der Welt gibt's Religion. Es gibt nirgends auf der Welt einen Stamm, ein Volk, was keinen Glauben hat. Was sie glauben, ist sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es Hindus, da gibt es Buddhisten, da gibt es Muslime, da gibt es Animisten, die an Geister glauben, an irgendwelche Kräfte. Aber alle Menschen glauben etwas. Auch säkulare Menschen glauben. Auch ein Atheist glaubt. Ein Atheist glaubt, es gäbe genügend Beweise für die Nichtexistenz Gottes. Und er glaubt, dass man alles auf dieser Welt immanent, also innerweltlich erklären kann, dass man eben keinen Gott braucht, um diese Dinge zu verstehen. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin, wenn ich sterbe? Und man gibt sich andere Antworten. Aber die glauben auch was. Die glauben, so ist das. Da gibt es Menschen, die glauben, dass wenn eine schwarze Katze über die Straße läuft, dass das Unglück bringt. Da gibt es Menschen, die glauben, dass die Horoskope mir sagen, was auf mich zukommt. Dass es an der Sternenstellung liegt. Da gibt es ganz kuriose Sachen, was Menschen glauben. Und ich versuche einfach rauszukriegen, was glauben die denn? Was glauben die Menschen da in Antiochia und an den verschiedenen Orten? Was bewegt die eigentlich im Kopf? Und dann versuche ich als drittes zu sagen, dass ich auch glaube. Und das ist jetzt gar kein Problem. Die anderen glauben was, ich glaube auch. Und versuche ihnen dann zu sagen, dass ich eben an Jesus glaube. Und dass ich davon überzeugt bin, dass das eine gut begründete Sache ist, dass es einen Gott gibt, den Schöpfer Gott, der sich geoffenbart hat, den man kennenlernen kann, der sich in Jesus gezeigt hat und der alles getan hat, dass wir zu Gott passen. Ich versuche einfach, darüber auch meinen Glauben selber weiterzugeben, ihnen zu sagen, was ich glaube, Zeugnis zu geben, ist das eigentlich. Und dass das auch gar nicht schlimm ist, dass man Christ ist. Und dass man kein verschobener Mensch sein muss, um Christ zu sein. Und dass man sogar fröhlich sein kann und auch lachen kann und auch Witze machen kann mit ihnen. Das muss nicht alles nur ganz bierernst sein. Ich versuche einfach, da wo ich bin, Leute kennenzulernen, interessiere mich dafür und versuche herauszufinden, wie sie denken, egal wo ich bin. Zum Beispiel hier in der Gemeinde habe ich das auch getan. Ich habe versucht, einfach Leute kennenzulernen, mich zu interessieren, was Leute machen und habe manche interessante Sachen rausgekriegt. Oder bei uns in der Gemeinde. Wenn da jemand kommt in die Gemeinde, den ich nicht kenne, versuche ich, auf den zuzugehen und einfach ihn kennenzulernen, weil ich einfach ein neugieriger Mensch bin und weil ich andere Leute kennenlernen will. Und mich interessiert es auch, wie kommt das, dass die jetzt auf einmal bei uns auftauchen? War jetzt vor einiger Zeit so, dass das genau so war. Ein Pärchen kam in Gottesdienst. Ich dachte, noch nie gesehen, versuchst sie mal anzusprechen. Ging aber nicht. Die waren so schnell draußen, der Gottesdienst war kaum zu Ende, waren sie durch die Tür verschwunden und keine Chance, sie zu treffen. Beim nächsten Mal genauso und beim dritten Mal habe ich dann gedacht, diesmal bist du schneller. und bin, bevor der Gottesdienst zu Ende war, rausgegangen und habe gesagt, ich würde die gerne einfach begrüßen. Ne? Und habe dann, als sie dann wieder schnell rausgingen, habe ich sie dann begrüßt und habe dann mich vorgestellt und habe gesagt, ich freue mich, dass Sie da sind. Ich habe gesehen, dass Sie schon ein paar Mal da waren und ich würde Sie einfach gerne ein bisschen kennenlernen. Und dann sagte sie, ja, das ist nett, das ist schön. Wir haben jetzt keine Zeit, meine Frau muss sofort arbeiten. Die hat irgendwo in der Küche gearbeitet, wo sie dann mittags wieder da sein muss. Deswegen waren die so schnell verschwunden. Aber sagten sie, wir können uns ja mal treffen. Ich hatte sie dann zu mir eingeladen und gesagt, wir können uns auch bei uns treffen. Und dann haben die beiden mich eingeladen zu sich nach Hause. Ich kannte die überhaupt nicht. Und einfach nur, weil ich neugierig war und weil sich das so ergeben hat, bin ich dann hingefahren, um sie zu treffen, um sie einfach kennenzulernen. Und dann bin ich dort hingefahren mit einem anderen zusammen aus der Gemeinde. Die hatten schön den Kaffeetisch gedeckt. Das war richtig nett, genau. Und wir sind beim Kaffeetrinken ins Gespräch gekommen. Und ich habe dann einfach mich für sie interessiert und wollte wissen, was das für Menschen sind. Und dann haben sie erzählt, was sie beruflich machen und wo sie herkommen, ursprünglich, seit wann sie in der Stadt wohnen und alle diese äußerlichen Sachen. Und mich hat es natürlich auch interessiert, wie stehen die dem Glauben gegenüber? Und deswegen habe ich dann irgendwann mal gefragt, ob sie denn Gemeinde kennen, wie das unsere Gemeinde ist, ob sie damit vertraut sind. Dann sagt sie, nein, wir kennen das überhaupt nicht. Und haben dann erzählt, meine Mutter, sagte er, meine Oma war früher in so einer Gemeinde, in einer Baptistengemeinde, sagt er dann, genau. Und ich habe mich daran erinnert, meine Oma will wieder irgendwo einen Gottesdienst besuchen, da wo sie jetzt sind, und deswegen haben wir geguckt, welchen Gemeinden gibt's, und deswegen sind wir gekommen. Ne? Und dann habe ich weiter gefragt einfach, ob sie denn eine Beziehung dazu haben, ob sie selber auch glauben. Und da sagt der Mann, nein, wir glauben nicht, aber ich möchte gerne. Das war für mich total spannend zu sehen, dass es Leute gibt, die sind gar nicht so ablehnend. Es gibt nicht nur ablehnende Menschen, sondern Leute, die auch sich dafür interessieren. Und dann saßen wir am Kaffeetisch und da sagt der Mann, ich möchte das gerne. Und dann habe ich gefragt, ist Ihnen das recht, wenn ich einfach erkläre, was das bedeutet, wie man zum Glauben kommen kann an Jesus, wie man Christ wird. Ich dachte, ja. Und dann habe ich angefangen, beim Kaffeetrinken Evangelium zu erklären. Und ich habe für mich so eine kleine Methode mir angeeignet, wie ich das machen kann, wie ich das Evangelium erkläre, auch wenn ich jetzt nicht irgendwie ein Konzept dabei habe, dass ich einfach so ein kleines Konzept im Kopf habe, oder ich mache es dann meistens, dass ich das kleine Konzept in der Hand habe. Dass ich versuche, den Leuten an einer Hand das Evangelium zu erklären. Und das geht, ganz locker. An den 5 Fingern von meiner Hand erkläre ich den Leuten Evangelium. Und dann habe ich da beim Kaffeetrinken zwischen dem ersten und zweiten Stück Kuchen angefangen und habe denen dann Evangelium erklärt. Jeder Finger steht dann für eine These oder für eine Sache, die ich den Leuten sagen will. Und bei jeder These gibt es auch ein Handzeichen, dass man richtig das Zeichen machen kann. Also ich würde Ihnen gerne das Evangelium erklären und ich würde das gerne, wenn es Ihnen recht ist, anhand von den 5 Fingern von meiner Hand machen. Und jeder Finger steht für ein Symbol. Dann habe ich gefragt, was ist das, wenn jemand so macht? Super, genau. Das ist richtig gut, genau. Und das ist das Erste. Es gibt nämlich eine ganz tolle Botschaft. Eine ganz tolle Information. Und die heißt, dass uns Gott das ewige Leben schenken will. Gott möchte uns beschenken. Er möchte uns so beschenken, dass unser Leben gelingt und dass wir ewiges Leben haben, dass auch wenn das Leben einmal hier zu Ende geht, dass wir wissen, wo wir hingehen. Gott möchte uns beschenken. Wo ich das her habe? Das steht in der Bibel. Da steht nämlich, die Gabe Gottes ist das ewige Leben. In Christus Jesus. Das ist das Geschenk, was Gott uns anbietet. Und das ist für uns vielleicht überraschend, weil wir sind immer gewöhnt, für das zu bezahlen, was wir haben. Wir gucken immer, wo steht der Preisschild. Aber das ist tatsächlich so, dass die wichtigsten Sachen im Leben, die kann man sich gar nicht kaufen. Die wichtigsten Sachen im Leben kann man sich nicht kaufen. Zum Beispiel das Leben selbst. Wie viel hast du eigentlich bezahlt, dass du lebst? Oder wie viel hast du eigentlich ausgegeben, dass du gesund bist? Die wichtigsten Sachen im Leben kann man sich nicht kaufen. Man kann sich Medikamente kaufen, aber keine Gesundheit. Oder Schönheit. Und wenn jetzt ausgesprochen hübsche Menschen sind, was hast du eigentlich bezahlt, dass du so hübsch bist? Manche denken dann sofort an Schönheitsoperationen, aber das ist jetzt nicht gemeint. Das sind Geschenke. Die schönen Sachen kann man sich nicht selber kaufen. Die muss man sich schenken lassen. Und genauso ist es auch bei dem ewigen Leben, dass Gott uns das ewige Leben schenken will. Er will uns beschenken. Und das ist eine ganz wunderbare Botschaft. Und dann sage ich, okay, das war der erste Finger. Jetzt kommt der zweite Finger. Was bedeutet das eigentlich, wenn ich mit meinem Finger so mache? Ist das nett? Ich habe dann meinen Finger auf ihn gerichtet und habe gesagt, wem findest du das jetzt? Ich sagte, das kommt bei mir als Vorwurf rüber. Ne? So gerade so, du warst es. Du bist schuld. Genau. Und ich sage dann, genau das ist die Sache. Dass Gott uns beschenken will, obwohl wir nicht so sind, wie wir sein sollten. Das ist die spannende Sache. Obwohl wir nicht zu ihm passen, obwohl wir nicht okay sind vor Gott und vor Gott nicht bestehen können, möchte Gott uns beschenken. Und das ist eine Sache, die stimmt. Jeder von uns ist schuldig geworden. Wir alle werden schuldig vor Gott. Und deswegen brauchen wir alle Vergebung von unserer Schuld. Das ist ein ganz allgemeines, gültiges Prinzip. Und dann habe ich ihm gesagt, soll ich dir beweisen? Ganz ehrlich, was denkst du, wie oft macht ein Mensch Fehler? Indem er was sagt, was nicht richtig ist, gelogen ist, indem er was tut, was nicht in Ordnung ist, oder indem er etwas denkt, was daneben ist. Und da habe ich dann gefragt, ist 3-mal am Tag realistisch? Das heißt, viel mehr, genau. Wenn ich alles das zusammennehme, wo ich was Falsches gedacht habe und so und falsch getan habe, 3-mal am Tag, das ist eigentlich viel zu wenig. Aber lass mal bei 3-mal. Jetzt gehen wir weiter. 3-mal am Tag mal 365 Tage. Das bedeutet, dass jemand in einem Jahr mehr als 1000 Dinge getan hat, die nicht in Ordnung sind. Und jetzt bin ich 60, genau. Die ersten 10 Jahre, okay, die streichen wir mal, da war doch nicht so bewusst, genau. Aber mindestens 50 Jahre. Und angenommen, ich stehe da vor Gott und er fragt, wie hast du eigentlich gelebt? Was war eigentlich los in deinem Leben? Und ich habe dann 50.000 Dinge, die nicht in Ordnung sind. Was muss Gott machen? Er wird wahrscheinlich sagen, okay, einmal ist keinmal. Kann man ein Auge zudrücken? Eigentlich doch ganz nett, nur 50.000, genau. Aber wo man sieht, nee, kein gerechter Richter würde das tun, dass er so damit umgeht. Und er muss uns verurteilen. Und das Spannende ist, obwohl wir Menschen alle schuldig werden, möchte Gott uns beschenken, er will uns das ewige Leben geben. Und das hängt mit dem dritten zusammen. Da habe ich den dritten Finger gezeigt. Der dritte Finger steht nämlich für Gott, ja. Vater, Sohn, Heiliger Geist, könnte man sagen. Oder man kann es auch so zeigen, wenn du denkst, du wärst der Größte, musst du wissen, dass du immer noch einen über dir hast, der ist noch größer, genau, der dritte Finger. Gott ist größer, er steht über uns. Und Gott wird uns in der Bibel vorgestellt mit 2 Eigenschaften. Und die eine Eigenschaft ist, dass Gott heilig ist. Und deswegen kann er keine Menschen in seiner Nähe akzeptieren, die schuldig sind. Er kann Schuld nicht in seiner Nähe akzeptieren. Das passt nicht dazu. Deswegen werden keine Sünder, die nicht Vergebung von ihrer Schuld haben, im Himmel sein. Aber auf der anderen Seite ist Gott Liebe. Und das ist so deutlich, dass Gott uns Menschen liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Und Gott hat selber eine echte Spannung. Auf der einen Seite will er uns, er liebt uns, auf der anderen Seite kann er uns so nicht annehmen, so akzeptieren, wie wir sind. Und in diese Spannung hat Gott in einer wunderbaren Weise gelöst. Und das macht der vierte Finger deutlich. Der Finger ist jetzt hier bei mir der Ringfinger. Ne? Und der ist der Ringfinger, weil ich mich bin 36 Jahre verheiratet, vor 40 Jahren fast, genau, ein nettes Mädchen kennengelernt habe, wo ich dann meinen Eltern gesagt habe, guck, ich zeige euch jetzt mal das schönste Mädchen von Siegen, genau, da wo wir früher gewohnt haben. Und dann habe ich mich in dieses Mädchen verliebt und wir haben dann geheiratet und haben uns gegenseitig die Treue versprochen und deswegen haben wir so einen Ring. Dieser Ringfinger steht für Liebe. Und in der Bibel steht, es gibt niemand, der größere Liebe hat, als der, der stirbt für seine Feinde. Der sein Leben hingibt für seine Feinde. Und dieser Finger, der steht für Jesus. Und in Jesus hat Gott dieses Problem gelöst, dass wir nicht zu ihm passen, dass er unsere Schuld auf sich nimmt, dass er unsere Schuld getragen hat, dort am Kreuz auf Golgatha. Deswegen ist Jesus dort an dem Kreuz gestorben. Und das habe ich ihm da beim Kaffeetrinken erklärt, diese ganzen Sachen. Und der hat seinen Kuchen vergessen dabei. Und die letzte Frage, was ist denn der kleine Finger? Der kleine Finger steht auch für eine wichtige Sache. Es gibt ja ein Sprichwort, ne? Das heißt, wenn man jemand den kleinen Finger reicht, dann will er die ganze Hand, genau, nimmt er die ganze Hand. Ich habe es ein bisschen abgewandelt und sage, wenn man Gott den kleinen Finger reicht, dann gibt er uns die ganze Hand. Er nimmt nicht die Hand, sondern er gibt uns die Hand. Sondern er möchte nicht nur, dass wir den kleinen Finger reichen, sondern er möchte eine Beziehung zu uns und er möchte uns einladen, komm, wir gehören zusammen. Wir sind Freunde, die Beziehung zwischen uns stimmt. Und die Frage ist, was ist der kleine Finger, den wir Gott reichen sollten? Es gibt eine Sache, die wird in der Bibel erklärt, dass es richtig klein ist. Und da steht einmal, wenn der Glaube so klein ist wie ein Senfkorn, kann man damit Berge versetzen. Also der Glaube ist diese kleine Sache, das Einzige, was wir machen können. Wir brauchen nicht für unsere Schuld zu büßen. Wir brauchen nicht uns quälen damit, sondern das hat Jesus für uns gemacht. Das Einzige, was wir tun müssen, ist das, was Jesus getan hat, im Glauben anzunehmen. Zu sagen, ich möchte das für mich persönlich annehmen. Und dann hatte ich ihm anhand von den 5 Fingern von meiner Hand das ganze Evangelium erklärt. Die wichtigsten Sachen, die das Evangelium ausmacht. Und dann habe ich ihn gefragt, willst du das? Willst du das annehmen? Und der Mann sagt beim Kaffeetisch, ja, das möchte ich. Okay, was machst du denn jetzt, wenn jemand sagt, ich möchte das Evangelium annehmen? Und dann habe ich gesagt, weißt du, was das bedeutet, wenn du Jesus annimmst? Ich zeige dir das nochmal an den Fingern. Das bedeutet, dass du nicht mehr auf dich vertraust, an dich glaubst, dass du das schon packst, sondern dass du dein Vertrauen auf Jesus setzt. Willst du das? Sagt er, ja. Das bedeutet, dass du Jesus annimmst als deinen Retter, dass er für dich am Kreuz gestorben ist und die Schuld, die dich von Gott trennt, gebüßt hat. Glaubst du das? Sagt er, ja. Das bedeutet, dass du Gott Herr sein lässt über dein Leben, dass du dich unter die Autorität Gottes stellst und dass er dein Herr wird. Willst du das? Und er sagt, ja. Und dann habe ich gesagt, und dann haben wir hier bei dem Zeigefinger über die Schuld gesprochen. Das heißt, dass du bereit bist, deine Schuld zu bekennen und Gott zu geben? Und dann hat er gezögert. Und dann habe ich gesagt, vielleicht ist das jetzt auch nicht so der richtige Augenblick so am Kaffeetisch, wo andere auch mit dabei sind. Aber wenn du möchtest, ich würde gerne mit dir ganz persönlich sprechen, und dass wir über die Dinge sprechen, die in deinem Leben nicht in Ordnung sind. Sag ich, ja, das wäre gut. Sag ich, wann denn? Gleich oder später? Und dann hat er gesagt, warum nicht jetzt? Wir können ins Nebenzimmer gehen. Und wir sind ins Nebenzimmer gegangen. Und der Johann hat im Nebenzimmer eine Lebensbeichte abgelegt und hat alles gesagt, was ihm auf dem Herzen lag, wo er genau wusste, das sind die Sachen, die mein Leben kaputt machen. Nicht, dass ich nicht genug Geld habe oder andere Einschränkungen, sondern die eigentlichen Sachen, die mein Leben kaputt machen, sind die Dinge, wo ich schuldig geworden bin und wo ich dran leide. Und er hat ausgepackt und hat alles gesagt, was in seinem Leben falsch war. Und wir haben miteinander um Vergebung von Schuld gebeten. Und er hat diese Schuld Jesus bekannt und ist ein freier Mensch geworden. Und dann habe ich gesagt, okay, letzte noch. Willst du das Geschenk annehmen? Ich sagte, ja, ich habe es eigentlich schon angenommen. Ich nehme das Geschenk an. Und das war ein Besuch bei jemand, den ich zufällig in der Gemeinde kennengelernt habe, wo dann jemand zum Glauben gekommen ist an Jesus. So versuche ich das, dass ich dann das einfach auf diese Art und Weise das Evangelium so weitergebe in meiner bescheidenen Weise. Vielleicht haben die Leute in Antiochia das ähnlich gemacht. Jedenfalls die Inhalte vom Evangelium müssten ganz ähnlich gewesen sein. Und darüber sind Menschen zum Glauben gekommen. Dass Einzelne da waren, die haben anderen das Evangelium erklärt, haben ihnen die Zusammenhänge erklärt. Warum? Was ist das eigentlich? Und das finde ich so wichtig, dass wir das tun, dass wir anderen Menschen ganz persönlich das Evangelium weitergeben und vielleicht auch weitergeben können. Frage: Wärst du in der Lage, anhand von 5 Fingern oder anders Menschen das Evangelium verständlich zu machen? Manchmal tun wir das nicht, weil wir nicht genau wissen, was sage ich dann? Wie kann ich das gut erklären? Deswegen mache ich sehr viel Mut, sich damit zu beschäftigen und sagen, das kann man doch vorbereiten, dass ich das weiß. Und für mich ist das ein kleines Konzept, das habe ich immer bei mir. Da brauche ich nicht extra ein Schriftstück mitnehmen, sondern meine Finger, die habe ich zum Glück noch alle parat, dass ich das so erklären kann. Und ich mache dir Mut, selber für dich so ein Konzept zu finden, wie du anderen Menschen das Evangelium weitergeben kannst, egal wo. Ob nach dem Gottesdienst, dass man jemanden trifft, oder an der Arbeitsstelle, da wo man lebt, oder zu Hause, wo man jemand kennenlernt. Und ich bin immer erstaunt, wie viele Menschen offen sind dafür. Und dass das gar nicht so wahnsinnig schwer ist, wenn man einfühlsam ist. Interessiere dich für andere, interessiere dich für das, was sie glauben. Frag sie, sag ihnen, was du glaubst. Gib ihnen irgendwie ein Zeugnis, dass du dich dazu stellst. Und dann vielleicht gibt es eine Möglichkeit, anderen das Evangelium auf einfache Art und Weise zu erklären. Ist das verständlich geworden heute Morgen, was das Evangelium ist? Wenn nicht, dann können wir gerne nochmal das vertiefen. Und ich würde gerne eine letzte Frage stellen. Waren die Thesen für dich neu heute Morgen? Kennst du das? Viele werden sagen, ja klar, alles bekannte Sachen, das kenne ich lange und das habe ich auch genauso angenommen. Ich habe das Evangelium angenommen. Aber es sind auch immer Menschen da dabei, die sagen, nee, für mich war das neu. Und wenn du sagst, das habe ich nicht getan, ich habe Jesus nicht angenommen, ich habe das Evangelium nicht akzeptiert und ich weiß nicht um Vergebung von Schuld, wollte ich gerne fragen, warum eigentlich nicht heute? Und wenn das der Fall ist, würde ich gerne einladen, dass wir nach dem Gottesdienst miteinander sprechen und vielleicht gerade über diese Punkte weiterreden. Wie ist das eigentlich bei dir? Und ich lade auch heute Morgen ein zum Glauben. Und die anderen lade ich ein, ermutigende Menschen zu sein, die anderen das Evangelium weitergeben, wie die Christen in Antiochien. Dadurch wird eine Gemeinde anziehend, wenn Menschen da sind, die anderen Menschen das Evangelium erklären können. Danke für die Aufmerksamkeit. War viel zu lang, ne?